Damit wisst ihr schon, worüber ich heute predigen will. Ich will heute über die Taufe predigen. Vorab würde ich euch aber gerne eine Frage stellen. Weiß zufällig irgendjemand, was die allererste Predigt in der Kirche, in der Gemeinde überhaupt, und ich meine nicht Livebase, war? Also was war die allererste Predigt in der Gemeinde Gottes? Ich habe es gehört, ich weiß nicht mehr, wer es war. Pfingsten, also tatsächlich die allererste Predigt, die in der Gemeinde gehalten wurde, ist die, die Petrus zu Pfingsten hält. Und wir wollen uns nicht die Predigt von ihm heute anschauen, sondern man könnte sagen, wir wollen uns die Anwendung der Predigt anschauen. Denn immer wenn jemand predigt, oder so sollte es normalerweise sein, dann kommt diese Frage, und was soll ich jetzt tun? Danke, was soll ich jetzt tun? Und genau diesen Text, was soll ich jetzt tun, wollen wir uns anschauen. Weiß zufällig jemand, was der Inhalt der ersten Predigt war? Die einfachste Antwort, die jedes Kind geben kann, Jesus. Ich möchte mit uns den Predigttext lesen und danach diesen Text im Kontext nochmal betrachten, denn was vorher war, ist wirklich wichtig, um zu verstehen, warum und wie wir diesen Text so verstehen, wie wir ihn verstehen. Ich lese den Text und werde dann kurz den Kontext betrachten. Ich lese aus Apostelgeschichte 2, ab Vers 37 bis 41. Als sie aber das hörten, drang es durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln: Was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Da sprach Petrus zu ihnen: Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Und noch mit vielen anderen Worten gab er Zeugnis und ermahnte und sprach: Lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen, und es wurden an jedem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Die erste Predigt und dann kommt die erste Taufe. Und Petrus tut hier etwas, was tatsächlich Jesus selbst ihm geboten hat. Jesus selbst sagte ihm eigentlich, oder nicht nur ihm, sondern den Aposteln: Machet zu Jüngern, tauft sie auf meinen Namen, lehrt sie zu halten, alles, was ich euch gelehrt habe. Das heißt, was Petrus hier gepredigt hat, er hat gepredigt: Jesus Christus, den ihr gekreuzigt habt, ist auferstanden. Er ist der Sohn Gottes. Er ist derjenige, der im Alten Testament eigentlich schon angekündigt wird, dass jemand kommen wird, der retten wird. Das ist die Predigt, die diese Menschen dort zu Pfingsten hören. Und interessant ist, dass die Apostel dort sind und sie warten auf etwas. Sie warten auf eine Verheißung oder auf die Erfüllung einer Verheißung, also ein Versprechen Gottes. Gott sagte zu ihnen: Ich gehe zum Vater und setze mich zur Rechten Gottes, aber ihr geht nach Jerusalem und wartet auf die Verheißung. Und die Verheißung ist: Ich werde euch den Heiligen Geist senden. Und als er dann tatsächlich den Heiligen Geist sendet, und das kann er nur tun, weil er zu Rechten Gottes sitzt. Er ist nicht nur jetzt dieser Christus, also dieser Gesalbte, der Erwählte, sondern er ist auch Herr. Er ist Herrscher und Retter. Und so sendet er diesen Heiligen Geist und es geschehen unglaubliche Dinge. Die sind so unglaublich, so wunderbar, dass die Menschen drumherum, als das geschieht, denken: Was ist denn hier los? Sind die verrückt geworden? Haben die sich betrunken und wissen nicht mehr, was sie tun? Und Petrus muss das erklären. Was passiert hier? Und er hält dann diese Predigt. Und er zitiert aus dem Alten Testament, aus Joel und sagt, das, was ihr hier seht, das hat Gott schon im Alten Testament verkündet. Ich werde den Geist, meinen Geist, ausgießen auf alles Fleisch. Also auf alle. Wirklich alle? Also haben alle Menschen den Geist Gottes? Nein. Also was meint er hier mit alle? Mit alle meint er, es gibt keine Begrenzung mehr. Vorher war es so, dass nur bestimmte Leute den Geist Gottes bekommen haben. Propheten, Könige, Priester, besondere Menschen, die Gott sich erwählt hatte, die haben den Geist Gottes bekommen. Und jetzt sagt Gott, jetzt werden alle es bekommen, ob du nun ein Sklave oder ein Freier bist, ob du nun Mann oder Frau bist, ob du nun Grieche oder Jude bist. Alle bekommen den Geist. Alle, die seinen Namen anrufen. Das heißt, die Beschränkung ist nicht mehr bestimmte Leute, sondern die Beschränkung wird aufgelöst auf alle Leute. Die Voraussetzung ist eben, alle, die den Namen Gottes anrufen werden. Das ist die Erklärung, die er hier hält. Und nachdem die Männer das gehört haben, heißt es hier, es drang ihnen ins Herz. Das heißt, was geschieht hier? Sie erkennen und glauben, wir haben Jesus gekreuzigt. Wir haben den gekreuzigt, der uns eigentlich retten soll. Wir sind verloren. Sie erkennen, wir sind Sünder. Und so sagen sie, was sollen wir jetzt tun? Und Petrus gibt ihnen das, was sie tun sollen. Es ist ein Imperativ, eine Befehlsform. Wenn ihr glaubt, dann tut das. Und zwar tut Buße und lasst euch taufen. Was bedeutet also dieses den Herrn anrufen? Bedeutet es einfach, dass jeder sagt, Jesus oder Hallo oder wie rufen wir den an? Was bedeutet es, den Herrn anzurufen? Und der Römerbrief im Kapitel 10, Abvers 10, der sagt uns eigentlich, was es bedeutet, tatsächlich den Herrn anzurufen. Also es bedeutet nicht nur einfach seinen Namen zu rufen, es ist mehr. Denn mit dem Herrn glaubt man, um gerecht zu werden. Und mit dem Mund bekennt man, um gerecht zu werden. Denn die Schrift spricht, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden. Es gibt ja keinen Unterschied zwischen Juden und Griechen. Alle haben denselben Herrn, der reich ist für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wie sollen sie aber den anrufen, an den, den sie nicht glauben? Das heißt, jemand, der anruft, der muss zuerst glauben. Aber wie sollen sie denn glauben, von dem sie nicht gehört haben? Das heißt, bevor du überhaupt glauben kannst, bevor du überhaupt anrufen kannst, musst du das Evangelium gehört haben. Du musst das getan haben, was die Menschen getan haben. Sie haben gehört, Jesus Christus ist gestorben für deine und meine Sünden. Du bist ein Sünder. Du brauchst Hilfe. Und nur wer das gehört hat, nur wer das geglaubt hat, der kann den Namen des Herrn anrufen. Und wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Das bedeutet es, den Herrn anzurufen, anzuerkennen, ich bin ein Sünder. Und diese Männer, die sagen, Petrus, was sollen wir tun? Genau das haben sie erkannt. Also als sie das hören, das Evangelium, dringt es ihnen durchs Herz. Sie erkennen es. Hast du es auch schon erkannt? Hattest du auch dieses Ereignis, wo du gemerkt hast, da hat jemand gepredigt oder du hast das Wort Gottes gelesen und auf einmal erkennst du, wer du bist. Ich bin ein Sünder. Ich kann vor Gott nicht bestehen. Und du erkennst Gott. Er ist heilig. Ich kann mit ihm nicht Gemeinschaft haben. Was soll ich nur tun? Das bedeutet es, wenn es hier heißt, es drang ihnen durchs Herz. Und das Schöne ist, Petrus hat hier eine Antwort. Und das Erste, was sie tun sollen, ist, tut Buße. Dieses Wort Buße ist so ein schönes lutherdeutsches Wort. Was bedeutet Buße? Buße bedeutet, erstmal grundsätzlich zu erkennen, dass ich schuldig bin. Buße bedeutet, umzudenken, beginnen anders zu denken. Buße bedeutet, einen Weg zu gehen, und wenn man feststellt, dass dieser Weg der falsche Weg ist, dass er irgendwo hinführt, wo du nicht hin willst, bedeutet umzukehren und nicht mehr deinen falschen Weg zu gehen, sondern Gottes Weg zu gehen. Und Gottes Weg ist, lass dich retten, lass dich reinigen durch das Blut Jesu Christi. Ja, die Buße bedeutet letztendlich, Gott Recht zu geben. Gott Recht zu geben darüber, wie er über dich denkt. Gott sagt, jeder Mensch ist ein Sünder. Jeder Mensch geht verloren ohne Gott. Das sagt und denkt Gott über dich. Und Buße bedeutet, ihm Recht zu geben. Nicht zu sagen, ja, so schlimm bin ich eigentlich nicht. Ich bin doch ganz okay. Wenn ich dann vor Gott stehe, wir klären das schon. Ja, ich erkläre ihm, warum ich so war, wie ich bin. Eigentlich ein ganz guter Kerl. Nein, Buße bedeutet, Gott Recht zu geben. Ich habe nichts zu erklären. Ich bin verloren vor ihm. Das heißt, diese Männer sollen umdenken. Sie sind Wege gegangen, die nicht Gottes Wege waren. Sie haben nicht an Jesus Christus geglaubt. Buße bedeutet, Glauben an Jesus Christus und anzuerkennen, ohne ihn bin ich verloren. Also, tut Buße. Und lasst euch taufen. Also mit der Buße ist es scheinbar noch nicht getan. Rosa Maria hat so dieses wunderbare Zeugnis gegeben, dieses Gefühl von, es fehlt noch etwas, obwohl ich Gott diene sogar, ihm nachfolge, aber es fehlt etwas. Und hier heißt es, und lasst euch taufen. Und wer soll sich taufen lassen? Der da Lust hat, der da Zeit hat, der nicht so alt ist, dem es nicht so peinlich ist. Der vielleicht was zu gewinnen dadurch hat und nichts zu verlieren hat. Also wer, jeder, der glaubt. Also da ist keine Ausnahme. Jeder ist jeder. Also da gibt es nicht, außer du bist klug, schön, dick, dünn, Frau, Mann. Sklaven gibt es zum Glück nicht mehr. Jeder soll sich taufen lassen. Und ich glaube sogar, dass Buße oder das Taufe ein Stück der Buße ist. Denn was tue ich oder was sage ich mit der Buße? Mit der Taufe bekenne ich doch oder erkenne ich doch an, ich bin nicht genug. Ich habe den Tod verdient. Denn die Taufe symbolisiert ja, eigentlich müsste ich sterben. Das gestehe ich ein. Gott sagt, jeder muss sterben. Aber Jesus ist für mich gestorben. Das glaube ich. Und mit der Taufe bezeuge ich, am Kreuz bin ich mit Jesus gestorben. Der Sünde bin ich nun tot. Ich lebe nicht mehr, sondern für den Herrn lebe ich. Und mit diesem Auftauchen aus dem Wasser bezeuge ich, weil Jesus lebt, lebe ich. Das heißt, mit dieser Taufe machst du diese Buße, dieses Lippenbekenntnis erst fest. Du sagst und erkennst an, ich musste umdenken. Ich war verloren und ich musste gerettet werden. Also, wenn hier also jemand im Raum ist, der Buße getan hat, der umgedacht hat, der gesagt hat, ich glaube an diesen Jesus. Ich glaube, dass ich Sünder bin. Ich glaube, was Gott über mich in der Bibel sagt. Und ich brauche Jesus. Aber der noch nicht getauft ist, aus welchem Grund auch immer, er ist ungehorsam der Schrift gegenüber. Anders kann man es nicht sagen. Denn hier heißt es nicht, taufe dich, Buße und dann mal sehen, wenn du genug gelernt hast, wenn du älter geworden bist und endlich verstanden hast, was auch immer, und dann tu Taufe. Nein, hier heißt es, das gehört zusammen. Wir haben das auseinanderdividiert. Auch wir hier bei Lifebase machen das hier anders, aus verschiedensten Gründen. Zum Beispiel per Gesetz darfst du dich, glaube ich, erst ab 14, da bist du erst religionsmündig, darfst du dich erst taufen lassen von dir aus. Das heißt, wenn einer sich mit 12 zu Jesus bekennt, dann dürfen wir ihn per Gesetz nicht taufen, außer die Eltern genehmigen das. Also was machen wir? Wir warten, bis er 14 ist. Oder wir machen das oft so, dass jemand Jesus erkennt und ich ihn dann frage, okay, was genau ist denn in deinem Herzen passiert? Ich kann ja nicht in dein Herz hineinschauen. Also treffe ich mich mit diesem Menschen und wir unterhalten uns und ich stelle fest, oh ja, er glaubt wirklich. Aber manchmal ist es auch so, dass wir meinen, wir sind noch nicht gut genug für die Taufe. Und dann haben wir etwas nicht verstanden. Natürlich sind wir nicht gut genug. Wir werden nie gut genug sein. Genau das sagen wir mit der Taufe. Ich bin nicht ausreichend. Ich habe den Tod verdient. Und das bekennen wir mit dieser Taufe. Das heißt, das gehört eigentlich zusammen. Das gehört zur Buße dazu, zur Entscheidung, die ich für Jesus treffe. Das heißt, die Taufe ist letztendlich das Bekenntnis, ich bin ein Sünder. Und dieses Bekenntnis soll jeder hören, jeder sehen. Wir taufen ja sogar auf das Bekenntnis, auf das Zeugnis eines Menschen. Mehr können wir nicht tun, denn in das Herz können wir nicht schauen. Aber ist es so, dass diese Taufe rettet, uns reinigt? Es gibt zwei Taufen. Die eine machen wir, ja, das ist die Wassertaufe. Und die andere Taufe, die kann dir niemand geben, außer Jesus Christus selbst. Und das ist die Taufe des Heiligen Geistes. Das heißt, wenn ich mich für Jesus entscheide, wenn ich seinen Namen anrufe, so wie wir es gerade gelesen haben, dann bekomme ich den Geist Gottes. Das bedeutet, dadurch bin ich sein Kind. Das kann dir niemand geben. Und diese Taufe, die geschieht, wenn du dich für Jesus entscheidest. Die Wassertaufe, die wir dann machen, das ist eigentlich nur noch das äußere Zeichen. Das, was in deinem Herzen schon passiert ist, wird nun offensichtlich und sichtbar. Aber jetzt stell dir mal vor, als ich meine Frau kennengelernt habe, dann war es ihr ein großes Anliegen, dass wir das nicht so irgendwie heimlich machen, dass wir nicht sagen, okay, lass mal schauen, ob wir zusammenpassen, wir sind mal ein halbes Jahr zusammen, aber das darf keiner wissen. Und dann sehen wir mal weiter. Das war ihr sehr, sehr wichtig, weil für sie war, Peter, entweder du hast dich für mich entschieden oder nicht. Und wenn du dich für mich entschieden hast, das darf doch dann jeder wissen. Das war ihr besonders wichtig, weil für sie war das etwas Komisches sogar. Also, warum stehst du nicht zu mir? Und dann haben wir uns verlobt und dann gingen die ersten Streitereien los. Wie viele Leute laden wir ein und so weiter. Und was kommt dann, was für ein Gedanke kommt? Oh Mann, wenn ich mich zu sehr daneben benehme, dann verlässt sie mich ja wieder. Wir sind noch nicht verheiratet, aber ich habe mich für sie entschieden. Erst mit der Hochzeit mache ich das fest. Erst ab dann weiß ich, sie wird sich das nicht mehr anders überlegen. Erst ab dann weiß auch jeder andere, sie ist vergeben und Peter ist auch nicht mehr frei. Und egal wie treu ich ihr vorher bin, gewisse Dinge gehören in die Ehe, in den Rahmen der Ehe. Und erst da ist es besiegelt. Und ein Stück weit könnte man die Taufe damit vergleichen. Jetzt stell dir mal vor, du entscheidest dich für Jesus und ich bin der Überzeugung, wenn du Buße tust, wenn du erkennst, dass Jesus der für dich gestorben ist, dann hast du den Geist Gottes, dann bist du gerettet. Aber jetzt stell dir mal vor, du sagst, ja, schon, muss ja keiner wissen. Die Bibel sagt, wer sich zu mir bekennt, sagt Jesus, zu dem bekenne ich mich auch vor meinem Vater. Das heißt, die Taufe, dieses Bekenntnis ist wirklich wichtig. Und ich bin der Überzeugung, weil das zusammengehört, so wie eben Verlobung und Hochzeit zusammengehört und ich dann in einem gewissen Rahmen Dinge habe, zum Beispiel Kinder, die gehören in den Rahmen der Ehe. Ich bin der Überzeugung, dass zum Beispiel das Abendmahl in diesen Rahmen gehört, Buße und Taufe. Denn wenn du nur Buße getan hast, aber sagst, taufen weiß ich noch nicht genau, dann lässt du dir eigentlich ein Hintertürchen offen. Das ist wie, wenn ich mit Alessa 10 Jahre verlobt wäre. Und sagen würde, Alessa, es ist doch dasselbe. Wir können schon zusammen leben. Wir können doch, also was ändert denn dieser Schein dieser Ehe? Das ist ein Hintertürchen. Jederzeit kann ich gehen. Und manchmal habe ich das Gefühl, das fühlt sich so an. Und ich glaube, wenn wir Zeugnisse hören wie deins oder ich habe auch schon andere Zeugnisse gehört, wo Menschen Jahrzehnte Christen sind und dann auf einmal, als sie sich entscheiden, sich taufen zu lassen, dann beginnt der innere Kampf. Ein innerer Kampf, wo sie feststellen, es war viel einfacher zu Jesus Ja zu sagen, als jetzt auf einmal sich hinzustellen vor allen Leuten, vielleicht sogar vor der Familie und dann zu sagen, ich bin mit ihm gestorben und auferstanden. Jesus heißt Christus. Und warum nennen wir uns Christen? Wir gehören zu ihm. So wie Alessia und ich zueinander gehören, gehören wir zu Christus. Und dazu gehört die Buße und die Taufe. Das heißt, wenn du die Frage, ob du Jesus Christus liebst, mit einem Ja beantwortest, wenn du die Frage, ob du weißt, dass du Sünder bist und Erlösung brauchst, mit einem Ja beantwortest, dann gilt dir und lass dich taufen. Es ist kein irgendwie, wenn du magst, wenn du möchtest, sondern ein Imperativ, eine Befehlsform. Das heißt, wenn du glaubst, dass du Buße tun musst, dann musst du auch den zweiten Schritt gehen. Denn da steht, und lass dich taufen. Und nicht später, nicht irgendwann. Und das ist das Zeugnis der Schrift. Also das sagt nicht ich dir, sondern das sagt Gott dir durch seine Schrift. Und wenn das geschehen ist, also was sollen wir tun, fragen sie. Und er sagt, lasst euch taufen oder tut Buße, lasst euch taufen. Und es gilt, diese Verheißung, dieses Empfangen des Heiligen Geistes gilt euch und allen Menschen, die das auch tun. Und das Schöne ist, vorhin hast du von Kindertaufe gesprochen, selbst wenn ich mein Kind taufen würde, dann hat er nichts davon. Denn er hat sich nicht für Jesus entschieden, er hat keine Buße getan, er hat noch nicht gehört und geglaubt, und gefragt, was soll ich tun? Er hat es noch nicht verstanden. Ich bete und hoffe, dass er irgendwann diesen Schritt tut. Aber das ist etwas, was nur jeder für sich allein tun kann. Das kann niemand für dich tun. Weder deine Eltern, noch dein Partner, noch irgendjemand. Nur du alleine. Und so endet unser Predigttext so wunderschön. Diejenigen, die nun bereit waren, sein Wort anzunehmen. Welches Wort? Buße und Taufe. Ließen sich taufen und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugefügt. Und so handhaben wir das auch bei Lifebase. Wenn du dich taufen lässt, weil du glaubst, wirst du Teil dieser Gemeinde, weil wir als Lifebase der Überzeugung sind, wir sind Teil vom Leib Christi, Teil von der weltweiten Gemeinde Gottes. Also durch die Buße und durch die Taufe, und zwar durch die Taufe des Heiligen Geistes wirst du gerettet und durch die Taufe im Wasser bekennst du diese Rettung. Das ist der Weg, den uns die Bibel beschreibt. Einen anderen Weg gibt es nicht, um in das Reich Gottes hineinzukommen, um Kind Gottes zu sein. Also wenn du dich fragst, was soll ich tun, gibt Petrus uns hier eine wundervolle Antwort. Du hast gehört und ich hoffe, du hast geglaubt und ich hoffe, du hast Buße getan oder du willst Buße tun. Das heißt, du willst umkehren von deinen Wegen und du willst die Wege Gottes gehen. Und wenn du das getan hast, was zögerst du? Was hindert dich? So wie der Kämmerer sagt, was hindert mich, mich taufen zu lassen? Ich glaube, da ist Wasser und Philippus tauft ihn. Ich kann dich heute hier nicht taufen, wir sind egoistisch, wir wollen mit dir mitfeiern. Deswegen machen wir oft Termine, damit mehrere sich vielleicht taufen können, dass wir uns zusammenfinden können und feiern können. Und das wollen wir auch auf unserer Freizeit tun. Da ist ein Becken, also da ist Wasser. Und wenn du glaubst, was hindert dich? Deswegen wollen wir dort eine Taufe feiern und jeder, der das glaubt und sich taufen lassen möchte, der darf gerne auf mich zukommen. Und falls sich Leute finden, die das tun wollen oder, wie Petrus sagt, dies tun sollen, dann wollen wir das gemeinsam tun. Also, ich möchte dich mit dieser Frage entlassen, was zögerst du? Was hindert dich? Amen.